Wir lesen weiter im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes und heute die Verse 27 bis 31. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Diesen noch besseren Weg werden wir dann in weiteren Bibelstunden betrachten. Aber heute geht es auch darum, dass die Gaben, die Gott ausgeteilt hat, auch in verschiedenen Ämtern Ordnungen haben. Bei Gott ist ja alles geordnet, ganz anders als bei uns Menschen oft, wo wir erst Ordnung schaffen müssen. Man sucht hier was, da was, es war doch gestern noch da, heute ist es nicht mehr da und dann fängt die Sucherei an und der halbe Tag geht mit Suchen um. Bei Gott ist alles geordnet. Ein Griff und man hat genau das Richtige in der Hand, worauf es ankommt. Und so auch in der Gemeinde Jesu sind gewisse Ordnungen aufgerichtet. Aber alle, die dazu gehören, gehören zu dem allgemeinen Priestertum. Wenn es im Alten Testament ein spezielles Priestertum gab, nämlich besonders von dem Stamm Levi ausgehend, wo eben Diener und Priester ausgesondert waren, so ist in der Gemeinde Jesu das allgemeine Priestertum angesagt. Das heißt also, jeder Wiedergeborene in der Gemeinde Jesu ist zum Priestertum berufen, hat eine priesterliche Aufgabe bekommen. Und zwar eine Aufgabe, die auch Jesus Christus, der Hohepriester, versehen kann. Das ist das Neue, das ist das Besondere. Zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 44, wo vor Golgatha der Herr sagte, was möglich wird für Kinder Gottes, wenn sie denn Priester werden, wenn sie dann den Heiligen Geist empfangen haben und neue Kreaturen sind, dann können sie nämlich segnen, wo ihnen geflucht wird. Liebet eure Feinde. Das ist ja ein Wesenszug, den Jesus Christus hat, der Sohn des lebendigen Gottes, den Menschen nicht haben. Aber Kinder Gottes, weil sie zum Priestertum berufen sind, durch den Heiligen Geist dürfen sie das jetzt auch tun und können das auch tun. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Bei der ersten Ansprache dieses Wortes, als die Jünger das hörten, kann ich mir lebhaft vorstellen, dass sie an dieser Aussage verzweifelten. Wie kann ich den lieben, der mich gerade umbringen will? Das kann doch nur Gott. Denn wir haben Jesus, wenn wir es so mal übertragen wollen, umgebracht durch unsere Schuld. Wir haben ihn umgebracht. Und doch sind wir Geliebte. Das heißt, seine Liebe durch den Heiligen Geist in uns macht uns zu Priestern. Darauf will der Apostel Paulus die Gemeinde neu aufmerksam machen. Auch in Römer 12, Vers 20 lesen wir in diesem selben Zusammenhang: So nun deinen Feind hungert. Ich meine, wir hören ja viel von Not in unseren Tagen, sei es bei den Kindern, auch Erwachsenen. Aber hier geht es darum, und da wollen wir gerne helfen, um den Feind. Wenn dein Feind hungert, dann speise ihn. Wenn ihn dürstet, dann tränke ihn. Und wenn du das tust, dann handelst du wie ein Priester, du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist diese neue Stellung der Kinder Gottes. Sie dürfen nicht nur Not lindern, wo sie Not sehen, bei den Menschen um sie herum, sondern die Feinde, die Extremisten, so will ich mal sagen, die, die uns persönlich am schwierigsten sind und am meisten schaden wollen, die können wir plötzlich segnen. Oder in 1. Petrus 3, Vers 9, zum Segnen sind wir ja berufen. Galater 3, Vers 27, denn wie viel auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Sie haben gleichsam das Priestertum Christi angezogen. Und da spielt es keine Rolle mehr, ob jemand aus den Juden gekommen ist, aus den Heiden, ob er Knecht oder Freier ist, so steht es in Galater 3, 28. Sondern alle sind gleich. Sie haben Christum angezogen, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Priesterdienst, aber sie sind alle zu diesem selben berufen, allgemeine Priesterdienst. Und in 1. Petrus 2, Vers 5, das hatten wir ja schon mal angesprochen, steht deswegen auch geschrieben, dass ihr euch erbaut zu einem Priestertum, zu einem geistlichen Hause, in dem auch geistliche Opfer gebracht werden. Also priesterliche Opfer zur Ehre des Herrn. Das muss zuvor klar sein, bevor man über die Gaben spricht, um deutlich zu machen, dass wohl alles seine Ordnung hat, aber alles auch wichtig ist und dass alle am selben Werk stehen. Das allgemeine Priestertum liegt in dem Bekenntnis des Namens Jesu. So wie das Priestertum der Leviten zum Auftrag hatte, den lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu bezeugen und ihm zu dienen, soll das allgemeine Priestertum den Priester Jesus bekennen. Das ist die Aufgabe in jeder Gabe und in jedem Auftrag. In Matthäus 10, Vers 27 sprach der Herr nämlich zu seinen Jüngern, was ihr hört in das Ohr, also was ihr persönlich hört von eurem Hohenpriester, das predigt auf den Dächern, was ihr hört. Also hier sind die Anweisungen gegeben von dem Erlöser Jesus Christus in seiner Gemeinde. Und was er austeilt und was er sagt, das soll einfach weitergesagt werden. So wie die Leviten Aufträge bekommen haben und genau das tun sollten, was in dem Auftrag begründet war und angegeben war. Und da verstehen wir also auch das Wort des Apostel Paulus, was er dann im 2. Korintherbrief schrieb und von sich und von allen, die am Werk des Herrn stehen und standen, sagte, 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns. Darum bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das tut jedes Kind Gottes in irgendeiner Weise, entweder in der Fürbitte, in der Weitergabe von Gottes Wort per Traktat, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist ein Priesterdienst, nicht? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nun zu den Ordnungen der Gaben. Trotz dieses Allgemeinen, das Wort allgemein bezeichnet ja, dass es keinen Unterschied gibt, trotz dieses allgemeinen Priestertums, jeder ist Priester, jeder gleich, hat der Herr Ordnungen in den Gaben und Aufgaben gegeben. Wir lasen von 8 Ordnungen. Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Zuerst werden in der Gemeinde und zum Gemeindeaufbau 3 Grundgaben Gaben genannt. Apostel, Propheten und Lehrer. Apostel, Propheten und Lehrer. Apostel sind solche, die ja Augenzeugen gewesen sind von der Auferstehung Jesu von den Toten. Apostel sind solche, die persönlich berufen wurden, so wie einst Saulus vor Damaskus. In Apostelgeschichte 9 können wir das lesen. Dass ihm der Herr begegnet ist und erschienen ist und hat ihn zu einem persönlichen Eigentum gemacht und ausgerüstet, Apostel sein zu können. Im 9. Kapitel lesen wir ja dann auf diese Frage, die Paulus an die Gemeinde stellt, Vers 1, bin ich nicht euer Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Also wir merken, darauf kommt es an. Apostel sind solche, die eine ganz persönliche Berufung haben und die Jesus gesehen haben müssen und somit von ihm beauftragt wurden. Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? So musste also zu Pfingsten ein neuer Apostel an Judas Stadt gewählt werden. Und zwar, was für einer? Die Kriterien standen fest, es musste einer sein, der Jesus gesehen hat. Es musste ein Augenzeuge sein, der von Anfang dabei war, der die Auferstehung Jesu miterlebt hat. Apostel sind also einmalig berufene Gefäße als Grundlage für den Aufbau der Gemeinde. Die Wichtigkeit des Amtes dieser Zeugen wird auch daraus deutlich, dass die Grundsteine der himmlischen Stadt Jerusalem nicht die Namen derer, die andere Ämter hatten, tragen, sondern die Namen der 12 Apostel. Also Einmaligkeit können wir in Offenbarung 21, 14 lesen, dass auf den Grundstein die Namen der 12 Apostel Jesu, und zwar Apostel des Lammes, Apostel Jesu, ja. Grundlage für Gemeindeaufbau war also das Amt auch der Apostel. Neue Apostel gibt es deshalb nicht, denn es gibt nur 12 Grundsteine von der neuen Stadt Jerusalem. Da stehen nur 12 Namen, nicht mehr. Alles andere sind nicht Apostel in diesem biblischen Sinne. Die nächste Ordnung, die dazugehörte, waren die Propheten. Das sind solche, die Aussagen über den Werdegang der Gemeinde, der Zeiten und der Ordnungen machen konnten. So verkündigte zum Beispiel Johannes prophetisch, was am Ende der Zeiten geschehen würde. Die Prophetien sind abgeschlossen, das lesen wir dann auch in Offenbarung 22, Vers 18, also Apostel einmalig, Propheten auch, nur bis zu einem bestimmten Punkt abgeschlossen. Es gibt darum also keine Propheten mehr, sondern was prophezeit werden musste, ist prophezeit worden. Deswegen soll niemand mehr etwas hinzutun oder abtun. Alles andere sind falsche Propheten, die aufstehen und glauben, noch etwas sagen zu können. Keine Prophetie kann mehr hinzugesetzt werden. Auf diesem Zeugenfundament, und so sollte es der Gemeinde deutlich werden, arbeiten die weiteren Gaben in den Ordnungen Gottes. Auf diesem Zeugenfundament. So lesen wir in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde erbaut ist auf dem Grund dieser beiden, Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Apostel und Propheten ist der Grundstein, ja? Und auf diesem Grund bewegen sich alle anderen Aufgaben und Gaben. Niemand kann neben dem Gesagten durch die Apostel und Propheten Reich Gottes bauen. Es kann nur auf dem bereits geoffenbarten Wort und den Vorgaben Jesu durch seinen Apostel geschehen. Alles andere ist abartig und verführerisch. Jesus Christus selbst ist also der Eckstein, der dieses Fundament zusammenhält, dieses Gebäude. Apostel und Propheten, und er selber ist eben der wahre Prophet, der wahre Apostel, der alles regiert und leitet. Lesen wir dazu Offenbarung 3, Vers 14. Offenbarung 3, Vers 14. Da wird in dem Sendschreiben gleich am Anfang gesagt, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Und in Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, dass nicht Johannes selbst etwas von sich gesagt hat, sondern dass er es weitersagt von dem Propheten, von dem es empfängt, nämlich von Jesus Christus. Die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Also Jesus Christus ist in allem das Haupt A und O, der wahrhaftige Zeuge, der wahrhaftige Prophet, der sich Apostel und Propheten erwählte, durch die er redete und Fundament legte, und alles muss darauf nun gebaut werden. Das allgemeine Priestertum kann nur darauf stattfinden. Erst aufs Dritte kommen die Lehrer, die das Zeugnis, welches denn weitergeben, der Apostel und der Propheten. Die Lehrer haben nichts anderes weiterzugeben als das, was gesagt worden ist. Sie dürfen nichts Neues sagen oder anderes sagen, sondern nur das, was bereits gesagt worden ist. Ja, Lehrer aufs Dritte kommen die erst, nie an erster Stelle, zuerst Apostel, dann Propheten, dann erst die Lehrer. Um zu bezeugen den nachkommenden Geschlechtern, was Gott in Jesus Christus in seiner Anfangsgemeinde getan und gesagt hat. Und erst danach, nach diesen Lehrern, kommen die weiteren fünf Ordnungen, wobei das Reden in anderen Sprachen oder Zungen die letzte Stelle einnimmt und somit auch die geringste, als geringste Gabe bezeichnet wird. Diese Gabe sollte nur dann in der Gemeinde segensreich praktiziert werden, wenn Ausleger da waren, die nicht übersetzten. Es gibt ja ein Büchlein jetzt, wo jemand glaubte zu wissen, dass es sich nur noch um Fremdsprachen handelt, da musste ein Dolmetscher da sein. Nein, nein, das ist also Unsinn. Es brauchte keinen Dolmetscher, weil eine Fremdsprache gesprochen wird, ja. Sondern es brauchte einen Ausleger. Das ist was ganz anderes. Ein Ausleger, der wiederum durch den Heiligen Geist von den Dingen sprach, die in dieser Zungensprache vorkamen, ohne dass er selber diese Zungensprache verstand und sie reden konnte. Aber die Auslegung durch den Heiligen Geist bekam. Und wenn der nicht da war, sollten keine solchen Engelssprachen gesprochen werden. Und wenn, dann zwei oder drei auch nur, und andere sollten es auslegen. Das werden wir im 14. Kapitel dann lesen. Alles andere, wie auch in den schwärmerischen Kreisen, ist ungeistlich, an Ordnungen Gottes vorbeiführend und sogar, wie in den meisten Fällen, von religiösen Dämonen gesteuert. So müssen wir das deutlich sagen. Und dass sich die Dämonen religiös tarnen, ist ja nicht unbekannt. Ist ja nicht unbekannt. Dämonen können predigen. Sie können sich als Prediger verstellen. Es gibt viele Prediger, die von religiösen Geistern bevollmächtigt werden. Und das lesen wir zum Beispiel ja auch in der Apostelgeschichte 16. Da predigen die Dämonen das Evangelium. Aber sie meinen es ja nicht im wahrhaftigen Sinne, sondern sie wollen die Menschen verführen. Apostelgeschichte 16, wo eine Frau von religiösen Dämonen belastet war, ein Wahrsagegeist, und sie folgte Paulus und Barnabas und sprach Folgendes: Dieser Geist, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen. Da würden wir sagen, Amen. Das war eine gute Predigt. Aber das waren Dämonen, die das gesagt haben. Das waren nicht Geister Gottes. War eine dämonische Predigt. Und weil sie dämonisch war, gebot Paulus, diesem Geist auszufahren. Ließ es nicht zu, dass er weiter dämonisch predigt. Also wir merken, religiöse Geister können sogar predigen. Sie verstellen sich zu Engeln Gottes. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, steht Folgendes diesbezüglich. Deswegen gibt es ja oftmals so ein heilloses Durcheinander, auch in unserer Zeit. Denn nicht alles, was sich so als Gott und Gottes Wort präsentiert, ist es wirklich. Darum prüfet die Geister. 2. Korinther 11, Vers 14. Es ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zu einem Engel des Lichtes. Darum ist es auch kein Großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit. Also es ist ein starkes Wort. Prediger der Gerechtigkeit. Man denkt vielleicht im ersten Augenblick, hier ist Gottes Wort und dabei ist es verführerisch. Sie verstellen sich als Prediger der Gerechtigkeit. Ihr Ende wird nach ihren Werken sein. Also, sie predigen, sie verstellen sich als Engel Gottes und sie tun auch Wunder. Sie tun auch Wunder. In Offenbarung 16, Vers 14 lesen wir, dass diese Geister des Satans ausgehen, aus dem Munde des Tiers, des falschen Propheten. Drei unreine Geister, was machen sie? Es sind Geister der Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt. Sie tun Zeichen und Wunder. Also sie blenden die Menschen mit großartigen Geschehnissen, so dass die Menschen glauben sollen, hier ist Gott. Wir kennen das ja gerade auch auf der Heilungsebene, was wird alles unter dem Stichwort gesund eingeordnet, gesund werden, heilen, ja, Fernheilungen und dergleichen, dämonischer Art und dadurch Belastung der Seele. Also nicht verführen lassen, wenn etwas nicht in der Ordnung auf dem Grund der Apostel und Propheten geschieht. Mag es noch so religiös aussehen, ist es nicht von Gott, sondern vom Teufel. Ich versuche das ja manchmal schon, auch in der Vergangenheit immer wieder, manchen Brüdern klar zu machen, dass es auch in der schwarmgeistigen Bewegung von Anfang an nie um eine andere Gottesdienstform ging, sondern um einen anderen Geist. Die Berliner Erklärung zum Beispiel ist nicht einfach vom grünen Tisch her geschehen, sondern aus der bewussten Erkenntnis, dass religiöse Dämonen sich aufgemacht haben, Menschen zu verführen. Und das machten sie nicht nur zu Beginn des letzten Jahrhunderts, das machen sie, solange die Erde besteht. Sie verstellen sich immer, auch heute in diesen Tagen. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Aber wir müssen tatsächlich unterscheiden. Und die Korinther sollten das auch lernen. Die Ordnungen im Ganzen, die Ordnungen der Gaben und die von Gott festgelegte Ordnung ist ja nicht nur auf eine örtliche Gemeinde beschränkt. Die Ordnungen betreffen die Gemeindezüge durch alle Zeiten, auch die Gemeindeprägungen durch alle Zeiten. Wir denken dabei an die 7 Sendschreiben in der Offenbarung, die ja auch unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Dienst hatten und somit auch unterschiedliche Gaben brauchten, um auf dem Grund der Apostel und Propheten und Lehrer jetzt an dem Ort wirken zu können, wo sie standen, in der Zeit, mit der sie konfrontiert worden sind. So ist zum Beispiel, der Herr sieht immer, was nötig ist in einer Gemeinde, so ist bei einer Gemeinde vielleicht der Evangelist nötig. In einer anderen Gemeinde vermehrt das Lehren oder der Hirte nötig oder andere Gaben, um örtliche Gemeinden oder in einer bestimmten Zeit lebende Gemeinde lebendig zu erhalten und zum Segen zu setzen. Der Herr, der die Gaben den Gläubigen gibt und diese Gabenträger zu den Gemeinden sendet. Ja, also wir müssen das immer so ganz konkret und einseitig sehen. Der Herr gibt die Gaben und er ist es, der auch die Gabenträger sendet. Niemand kann sich selber zum Gabenträger machen und ein Gabenträger kann auch nicht sein, wo er will, sondern er wird gesandt an einen Ort und dort hat er zu sein, um Jesu willen, um dort mitzuwirken, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also der Herr weiß am besten, was der Gemeinde zu jedweder Zeit nützlich ist. Auch werden die Gabenträger vom Geber zu ihren bestimmten Einsatzorten gesandt. Die Formation, das ist interessant immer wieder zu sehen, noch in unserem Reisedienst kamen wir ja in viele Gruppen und auch Gemeinden. Die Formation ist immer wieder anders, in den Gemeinden. Die Zusammensetzung ist eine andere. Der Schwerpunkt, der dort vorherrschen muss, ist ein anderer. Das konnte man immer wieder beobachten. Keine Gemeinde war gleich, weil die Umstände, unter denen die örtliche Gemeinde lebt, unterschiedlich waren. Und was die eine besonders braucht und hervorhob, war bei der anderen plötzlich gar nicht zu finden. Das ist also sehr aufschlussreich. Der Herr selbst weiß aber, was nötig ist. So drängte zum Beispiel aus der Missionsgeschichte, lesen wir das ja, der Heilige Geist den Hudson-Taylor zur China-Inlandmission, nach China zu gehen. Keiner wollte ihn haben. Keine Missionsgesellschaft wollte ihn haben. Und doch, der Geist Gottes trieb ihn. Er musste dorthin gehen. Daran merken wir, Gott wusste, was vor Ort in China notwendig war und wen er dort haben wollte. Und so ist ja die China-Inlandmission entstanden und sehr segensreich geworden für viele. Der Auftrag wird also vom Herrn entweder durch Situationen gegeben zu den jeweiligen Aufgaben oder Ordnungen oder durch direkte Geistesführung. Lesen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 11, Vers 22. Da geht es um die Gemeinde zu Antiochien, die entstanden ist auch durch die, die zerstreut worden waren, nach der Verfolgung, die über Stephanus, Steinigung der Stephanus ausgegangen ist. Sie gingen umher und da waren etliche unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien, redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber diese Rede von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem und sie sandten Barnabas. Also die Situation, die in Antiochien entstanden ist, war gleichsam eine Berufung für Barnabas, dorthin zu gehen. Es kam zu Jerusalem, zu Ohren der Jünger dort, und sie sandten Barnabas. Und da er Barnabas aber zog aus, gen Tarsus Saulus zu suchen, und da er ihn fand, führte er ihn gen Antiochien, und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr. Eine Berufung durch Situation. Oder eine Berufung durch direkte Geistesleitung. Kapitel 13 in der Apostelgeschichte. Zu Antiochion in der Gemeinde waren Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahem, der mit Herodes den Vierfürsten erzogen war, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus. Also eine ganz persönliche Berufung, eine Aussonderung für einen bestimmten Dienst. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Also deutlicher kann es hier gar nicht gesagt werden, wenn es um Aufgaben im Reiche Gottes geht. Der Herr ist der Bewegende. Niemand kann sich in irgendein Amt oder Mittel selber setzen wollen, sondern es muss vom Herrn geführt sein. Es wird immer wieder versucht, aber es kommt nichts dabei heraus. Ja, es kann ja höchstens Falsches dabei herauskommen, nie etwas Richtiges. Weil nicht Gott auf uns angewiesen ist, sondern wir auf ihn. Er ist der Bewegende seines Werkes und seiner Gemeinde. Auch in Apostelgeschichte 16, wenn wir noch das dazu lesen wollen, damit wir den schriftlichen Vergleich haben, lenkte auch der Herr direkt den Apostel, nach Mazedonien zu gehen. Er konnte nicht dahin gehen, wohin er wollte. Er musste diesem Ruf nach Mazedonien folgen. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt vom Heiligen Geist zu reden das Wort in Asien. Es wurde ihnen verboten. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Geist ließ es nicht zu. Also, das heißt, obwohl ihr Herz auch für diese Leute schlug, sie wollten ihnen doch auch das Evangelium sagen, hat der Herr es nicht zugelassen. Nein, das ist nicht eure Aufgabe. Ich bestimme, wollte der Herr sagen, was ihr machen sollt. Ihr könnt nicht einfach selber losgehen und meinen, etwas Gutes für mich zu tun. Der Geist wehrte ihnen. Und sie zogen an Mysien vorüber und kamen hinab gen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Da war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dies Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Wir sehen also das Steuern Gottes in seiner Gemeinde und das sollte den Korinthern ganz neu helfen, diese Erkenntnis, damit sie sich nicht untereinander gegeneinander aufblasen. Denn das haben sie ja getan. Sie haben sich ja gegenseitig gezankt und einer glaubte, richtiger zu sein als der andere. Und deswegen sollte ihnen gesagt werden, es ist ja nicht an euch, das Richtige zu finden, sondern am Herrn. Er wird jeden führen. Akzeptiert doch dies. So wie in den Sendschreiben, wie ich eben schon antönte, ja unterschiedliche Schwachstellen waren, aber auch unterschiedliche Starkstellen, so hat der Herr unterschiedlich Gaben und Fähigkeiten gegeben, bestimmte Arbeiter durch den Heiligen Geist ausgesondert, hier Stärkung zu geben und Erneuerung herbeizuführen. Alles muss in der Ordnung Gottes sein. Alles soll dann ordentlich in der Gesamtgemeinde vorangehen. Einerlei Glauben, einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes, so wie es in Epheser 4, Vers 13 steht. Diese göttliche Zuteilung der Gaben nach der Ordnung kann nur durch fleischliches Wesen der Gläubigen verhindert werden, indem sie sich, und Paulus schrieb das auch an Timotheus, mit Weinen, indem sie sich Gabenträger und Lehrer nach eigener Wahl aufladen. Nach eigener Wahl solche, die sie nicht zum Herrn hinziehen, sondern zu einem fleischlich-religiösen Leben. Lesen wir das mal in 2. Timotheus 4. Das ist ja nicht nur für die damalige Zeit mahnend geschrieben, sondern für alle Zeiten, wo Gemeinde Jesu auf dieser Erde wirken soll. Vers 2 schon schreibt Paulus hier, predige das Wort, halte an, es sei zur richtigen Zeit oder zur Unzeit, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, also nicht mehr hören wollen, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Es ist also hier bereits schon geschrieben, dass es solche Zeiten gibt, wo man den Ordnungen nicht mehr folgen will, die Gott gegeben hat. Weil es unbequem ist, das zu hören, was Gott sagt. Denn was Gott sagt, schneidet immer in das fleischliche Leben ein. Es verwirft das fleischliche Leben und zieht zum Geistlichen. Das heißt also, wie es auch Johannes sagt, ich muss abnehmen, aber Jesus muss zunehmen. Sterben wir mit ihm, dann leben wir auch mit ihm. Das sind diese Vergleiche. Aber es gibt eine Zeit, wo man das nicht mehr möchte, wo man einfach nur das hören möchte, was einem gut gefällt, was einen im fleischlichen Leben fördert. Darum also zu den Korinthern, Achtung, dass ihr nicht von den Grundordnungen abweicht. In dem letzten Vers lasen wir, strebt aber nach den besten Gaben. Die besten Gaben für den Gläubigen oder die Gemeinde sind solche, die Kinder Gottes in heiliger Zucht und in heilige Ordnungen hineinführen. Strebt nach den besten Gaben, heißt nach dem, was euch in die Gegenwart Jesu bringt und in der Gegenwart Jesu erhält. In heiliger Zucht, in heiliger Ordnung. Ich lese da mal 2. Timotheus 1,7 unter anderem. Da heißt es ja auch, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und der Zucht, das heißt also der Zurechtbringung hin zu ihm. Und strebet nach den besten Gaben, die das tun in eurer Mitte. Das Wort der Heiligung. In Johannes 17, Vers 17 betet ja auch der Herr Jesus, heilige sie, Vater, in deiner Wahrheit, dein Wort ist diese Wahrheit. Also wenn wir von Heiligung überhaupt reden, dann kann diese nur geschehen im Abgleich mit der Bibel, im Abgleich mit dem Worte Gottes. Heiligung am Worte Gottes vorbei gibt es nicht, jedenfalls nicht im Sinne der Gemeinde Jesu. Das nennt man in der Welt dann Humanismus, anständiges Leben. Das hat aber nichts mit Heiligung zu Christus, zu dem hohen Priester hin zu tun. In Hebräer 12, Vers 4 lesen wir auch noch weiteres dazu. Denn ihr habt ja noch nicht, da geht es auch um den Weg der Heiligung, strebt nach den besten Gaben, die euch darin führen, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen gegen die Sünde. Aber ihr habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu den Kindern, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn welche der Herr lieb hat, den züchtigt er und er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Vers 10, denn jene haben uns, die leiblichen Väter, gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, also Gott in Jesus Christus, züchtigt uns zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Seine Heiligung erlangen. Noch ein Wort dazu aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Das steht ja alles im Zusammenhang. Es meint auch immer alles dasselbe. Es ergänzt einander. Da steht nämlich deutlich geschrieben, dass das Wort Gottes zu diesem Zweck uns gegeben ist als Maßstab, als Messschnur, damit wir in der Heiligung leben können. Vers 16, 2. Timotheus 3, alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Unterweisung, zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir merken also, dass nichts am Wort Gottes der Apostel und Propheten vorbeiführt, um in einem geistlichen Leben zu stehen und zu wachsen. Nur auf diesem Fundament konnte Korinth vorangehen, kann auch Gemeinde Jesu heute vorangehen. Alles andere führt weg, weg von der Innigkeit des Lebens mit Gott. Was an dieser Stelle uneingeschränkt zu beherzigen ist, das heißt, das ist das Ja zu Gottes Wegen, zu Gottes Wort, weil ihm seine Wege und sein Wesen anders ist als das unsrige. Seine Wege sind höher als die unsrigen, aber auf diesen seinen höheren Wegen findet das Bessere statt, nämlich sein Wesen und seine Liebe. Wir reden ja viel von Liebe, auch persönlich, dass wir das gerne hätten, aber das bekommen wir immer nur auf den höheren Wegen Jesu. Das kann man nicht herabziehen in die eigene Niederung, sondern man muss sich heraufziehen lassen in die höheren Wege Jesu. Dort findet die bessere Gabe statt, dort findet das Wesen der Liebe Gottes statt. In Sacharja 3 wird prophetisch die künftige Wiedereinsetzung Israels in das priesterliche Amt ausgesagt und der Wechsel von der Selbstgerechtigkeit zur Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus aufgezeigt durch einen symbolischen Kleiderwechsel. Das heißt also, ohne diesen Kleiderwechsel kann es nicht ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes geben. Und das ist diese Heiligung, in der wir stehen müssen, auf dem Boden geschehen der Apostel und der Propheten. Und nach diesem Kleiderwechsel in Sacharja 3, 3 bis 5, erklingt die Verheißung des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Dort wird gesagt, ich werde dir geben von denen, die hier im Himmel stehen. Die werden dich begleiten. Jetzt erst, nachdem die Kleider gewechselt sind. Vorher nicht. Vorher nicht. Was sich da vorher eingestellt hat, war alles falsch. Aber jetzt, nachdem die Kleider gewechselt sind, hast du Verbindung zu dem neuen Wesen des Himmels. Und die werden dir dann zur Seite stehen, die Engel Gottes, und sie werden, wie sagt der Herr Jesus, durch seinen Geist, dieser wird mich verklären. Und das wird dann nochmal in Sacharja 3, 8 bis 10 deutlich. Was Gemeinde Jesu jetzt schon während der Gnadenzeit erlebt, soll Israel dann nach der Bekehrung im tausendjährigen Friedensreich erleben können. Jesus Christus in einfältigem Glauben zu folgen, in einem ungeteilten Herzen aufzunehmen, mit ihm zu leben, das heißt, immer größere Herrlichkeit einnehmen können. Das ist so schwierig mit Worten klar zu machen. In einem seelsorglichen Gespräch versuchen wir das immer wieder deutlich zu machen. Es gibt ja sehr viele, die wollen aus sich heraus Gott gefallen. Ja, sie nehmen so eine ganz fromme Fassade ein, ganz frommes Wesen. Jetzt denken sie, jetzt sind sie frömmer geworden. Dabei sind sie fleischlicher geworden. Wir können das nicht einnehmen. Wir können keine eigene Frömmigkeit produzieren, sondern nur durch die Aufgabe, das Überlassen des eigenen Lebens in die Hand Gottes bewerkstelligt er das. Nur er. Es geht nur um ihn. Keiner kann sich irgendeine Frömmigkeit, die Gott gefällt, aneignen. Auch nicht durch Klugheit. Auch nicht durch Studium. Auch nicht durch viel Bibellesen. Auch nicht. Sondern sie muss gegeben werden durch den hohen Priester Jesus Christus. Er muss der Wirkende sein und das kann er nur, indem er die Felder des eigenen Lebens überlassen bekommt und selber bearbeiten darf. So heißt es dann ja auch, von dem, der sich führen lässt, in Sprüche 4, Vers 18, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, ja, was immer gleichbleibend wird, bleibt, nein, das immer heller leuchtet, bis auf den vollen Tag. Und zum Schluss im 2. Korintherbrief, wo Paulus dann im 3. Kapitel sagt, auch von dieser Herrlichkeit, Vers 18, nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklärt in seine Klarheit, in sein Bild, von einer Klarheit zur anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Das sollten die Korinther gerade in ihrer gegenwärtigen Situation neu verstehen lernen, dass es um das Werk Jesu geht und sie sich nicht aneinander aufhalten dürfen, sondern alle Aufblick haben zu ihrem Erlöser, der Anfang sein will, bei ihnen und Ende sein will, der Gaben und Aufgaben austeilt, wie er will, was er für notwendig hält, wann er es für notwendig hält, und alles gegründet auf seinem Wort der Apostel und Propheten, wo er in diesem Fundament, in diesem Haus der Eckstein ist. Und das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde in dieser Zeit.